Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben.
Und das, was uns wichtig bleibt.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Ausgeglaubt-Folge im Jahr 2021.
Hallo allerseits.
Wir haben uns gedacht, wir wollen sowas machen wie einen theologischen Jahresrückblick und Ausblick, weil wir kriegen es nicht hin, dass wir in einer Folge jetzt irgendwie vernünftig oder fair oder so auf die Kommentare eingehen, die zu den verschiedenen Staffeln oder Folgen gekommen sind, und haben uns gedacht, komm, wir versuchen das Ganze so Highlight-mäßig zu bündeln. Und Manu und ich haben uns an drei Leitfragen orientiert. Die erste Frage lautet: Was sehe ich heute anders als vor einem Jahr? Die zweite Frage ist dann: Was hat dich in diesem Jahr besonders inspiriert? Oder wer hat dich in diesem Jahr besonders inspiriert? Und schließen möchten wir dann mit einem ganz offenen Thema, nämlich: Was ist dein größtes Fragezeichen? Wo ist der Punkt, an dem du spürst, da wirst du im nächsten Jahr weiterdenken müssen? Ja, Manu, was siehst du heute ganz anders als vor einem Jahr?
Also so ganz klar geschnitten kann ich das jetzt nicht sagen, dass ich jetzt vor einem Jahr völlig anders darüber gedacht habe, aber eine Veränderung, die sich auf jeden Fall angebahnt hat, ich würde sagen, die letzten zwei Jahre, hat zu tun eigentlich mit meinem Menschenbild. Da hast du mir auch sehr geholfen, Stefan. Einfach so ein bisschen ein optimistischeres Menschenbild zu gewinnen, und zwar auch theologisch qualifiziert.
Du hast mich kennengelernt und dann ein optimistisches Menschenbild.
Es ist ganz eigenartig, gell? Es ist ja wirklich ganz eigenartig. Nee, aber echt, wir haben ja öfter uns darüber unterhalten. Ich habe so ein bisschen ein eher pessimistisches Menschenbild, eine eher düstere Anthropologie mitgenommen. Einerseits so ein bisschen reformatorisch angereichert, so der Mensch als verkrümmt in sich selbst und so. Hat mich ja auch ein bisschen mit Nietzsche und den ganzen Machtdiskursen auseinandergesetzt. Und das hat mir immer eingeleuchtet irgendwo. Ja, der Mensch am Schluss des Tages versucht sich jeder dem anderen gegenüber durchzusetzen. Der Wille zur Macht ist eigentlich bestimmend und so. Und ich konnte das auch theologisch sehr, sehr irgendwie gut integrieren und sagen, das ist ja eigentlich, was
findet
Luther...
Findet man ja schon bei Augustinus. Ja, mega krass, oder? Und der hat's dann mindestens bis Luther weitergegeben.
Ja, genau.
Und von da aus hat's schon einiges geprägt.
Ja, und so diese Verkrümmung in sich selbst. Und wenn man da mal... Das Verrückte ist halt, das Menschenbild, das man pflegt, das gibt so diese Confirmation Bias. Wenn man mit einem bestimmten Menschenbild unterwegs ist, dann macht man auch ständig Beobachtungen, die dieses Menschenbild irgendwie bekräftigen. Dann kriegt man irgendwie, schaut man eine Diskussion am Fernsehen, irgendein Streitgespräch, politisch oder was auch immer, und man spürt das den Leuten ab, wie sich da einer versucht, dem anderen gegenüber durchzusetzen, wie man den anderen die eigenen Begriffe aufzwingt.
Man ist immer skeptisch, oder?
Ja.
Und denkt, was will die jetzt erreichen, wenn sie das sagt?
Ja, genau. Und das ist so ein bisschen, das ist halt auch dann die Gefahr, dass man da eigentlich mit einem bestimmten Framing unterwegs ist und dann Beobachtungen auch gar nicht mehr wahrnimmt, die eigentlich diesem Framing widersprechen oder die das aufsprengen würden. Und du hast mich ja da mal gefragt, ja, aber ist das denn die Art und Weise, wie du Menschen um dich herum erlebst? Und da zählst du ja auch dazu, Stefan. Ich musste dann sagen, nein, einfach...
Also nicht alle.
Ja, nee, wirklich nicht, weißt du? Das ist ja... Ich fühle mich ja wirklich irgendwo geliebt und wertgeschätzt von Menschen in der Familie, in der Bekanntschaft, im Freundeskreis, bei der Arbeit, hier auch. Ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, das ist eigentlich die Art von also ich habe nicht das Gefühl, dass sich mein Menschenbild in meinem unmittelbaren Umfeld bestätigen würde. Und das
freut mich wirklich.
Ja, und das hat mich ja dann auch irgendwo ins Nachdenken gebracht, dass ich da mit so einem Framing dann irgendwo mir auch vielleicht bestimmte Erfahrungen verderbe oder sie nicht genügend wertschätzen kann. So. Und dann habe ich ein Buch gelesen von diesem Rutger Breckmann, gar kein theologisches Buch, sondern das ist so dieser Jungspund, der da am World Economic Forum vor zwei, diese drei Jahren...
fulminante Rede gehabt.
Ja, der hat da irgendwie den Reichen mal so richtig die Leviten gelesen und gesagt, ihr könnt so viel wohltätig spenden, wie ihr wollt. Ihr bezahlt schlussendlich einfach viel zu wenig Steuern und das ist das
Systemproblem.
Ja, genau. Ja. Und der Typ hat aber ein super spannendes Buch geschrieben, im Grunde gut, in dem er sehr auch empirisch wissenschaftlich belegt, nicht nur so ein bisschen Geplauder und Behaupterei, sondern versucht zu zeigen, dass der Mensch doch zutiefst irgendwie von guten Impulsen beherrscht ist. Das war für mich ein schönes Gegengewicht. Ich bin immer noch nicht ganz bei ihm. Ich würde sagen, der Mensch ist wahrscheinlich ein sehr konfligiertes Wesen, das in sich irgendwie ganz verschiedene Impulse trägt. Aber so dieses, weißt du, auch diese Bereitschaft, das auch anzuerkennen und das dann auch theologisch durchzudenken, und zu sagen, nee, ich gehe doch davon aus, dass Gottes Gegenwart in jedem Menschen irgendwo durchdringt und Gutes und Schönes und Gerechtes und Heilsames bewirkt. Und deshalb muss ich auch gar nicht davon ausgehen, dass in Menschen mir immer irgendwo, wenn man Menschen auf den Grund geht, dass irgendwie das abgrundtief Böse erscheint oder so.
Ja, also es freut mich wirklich, Manu, dass das für dich, nein, das meine ich ganz ernst, das finde ich wirklich schön, vor allem auch, wenn du sagst, das ist ja etwas, was sich empirisch in deinem Leben dir anders zeigt, als du es eigentlich gedacht hast, das gefällt mir. Ich glaube, dass ein Teil mindestens davon, dass man die Welt so sehen kann, dass alle irgendwie nur nach ihrem Vorteil trachten.
Ja, ja.
Und sie eigentlich im Kern doch böse, kleine, egoistische Machtmenschen sind. Ich glaube, ein Teil davon kommt aber schon auch aus dem Christentum.
Ja, ja.
Ich bin nicht ganz sicher, ob man jetzt es kam ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder in Ethikdebatten auf, dass man versucht hat zu zeigen, hey, eigentlich ist so dieses jeder gegen jeden und der Stärkste setzt sich durch. Mhm. Gar nicht das, was der menschlichen Natur entspricht, sondern quasi genetisch, aber dann natürlich nochmal viel stärker kulturell, sind wir eigentlich kooperative Wesen, die glücklich sind, wenn sie sich helfen können.
Mhm. Ja.
Also gegenseitig. Und ich bin nicht sicher, ob das so ganz easy anschlussfähig ist an so eine christliche Theologie, die mit einem ganz starken Sündenbegriff operiert.
Ja, ja.
Wie geht es bei dir?
Ja, absolut. Also, und ich glaube schon, dass hier irgendwo, wie sagt man, der Hase im Pfeffer ist oder der Hund begraben ist oder wie auch immer, dass man natürlich mit einem bestimmten Verständnis des Evangeliums, der guten Botschaft, irgendwo auch etwas braucht, wovon der Mensch dann durch Gott auch erlöst wird. Und je schwärzer man den Menschen ohne Gott zeichnen kann, desto heller leuchtet dann die gute Botschaft. Und ich glaube, das führt natürlich schon zu einem, das führt zu einem Reframing oder zu einem Neuaufsetzen des ganzen christlichen Glaubensgebäudes irgendwo, wenn man Leuten jetzt zuspricht, dass sie gute Absichten haben oder dass sie auch Gutes wollen, dass sie in sich auch diesen Willen tragen, anderen zu helfen und so weiter, dann muss man die Geschichte auch anders erzählen, dann muss man die Geschichte anders stricken. Ja. Und das ist wahrscheinlich, also jetzt zurückgedreht oder umgedreht, muss man sagen, das ist wahrscheinlich der Grund, warum man sich im christlichen Abendland lange Zeit auch sehr schwer getan hat, das anzuerkennen, weil dann irgendwie die ganze Erlösungsbotschaft, so wie man sie bis jetzt gestrickt hat, nicht mehr so aufgeht.
Ja, aber ich bin nicht sicher, ob diese Erlösungsbotschaft und wie sie gestrickt ist, wirklich so gut ist in allen Teilen.
Ja.
Also ich selbst habe dazu ja nicht nur ein ambivalentes Verhältnis, sondern ich lehne das ja ziemlich stark ab. Und ich glaube auch, dass es keineswegs so ist, dass man die Bibel liest und dann auf dieses Menschenbild kommen würde. Und natürlich gibt es Anhalt daran, oder?
Also, ja, ja.
Alle sind verloren, alle haben gesündigt, etc. pp.
Ja.
Das gibt schon auch. Aber wenn wir uns jetzt so diese Sündenfallgeschichte, diese ganz bekannte Sündenfallgeschichte, die wir ja auch besprochen hatten bei den großen Geschichten,
ja,
wenn man sich die anschaut, dann ist da eigentlich im Kern nichts Böses. Es ist nicht so, dass sich Eva oder Adam denken, hey komm, jetzt machen wir mal was wirklich krass Schlimmes und betrügen irgendwie den lieben Gott oder so, sondern die sind neugierig. Und die Schlange, die zu ihnen spricht, die lügt sie auch nicht an, die macht auch nichts Böses, sondern die sagt ihnen, hey, wenn ihr davon esst, dann könnt ihr unterscheiden zwischen gut und böse. Dann wisst ihr, was gut ist und was böse ist, dann seid ihr wie der liebe Gott. Und ich denke so, also wenn du mir den roten Knopf gibst, den ich drücken kann und ich weiß danach, was gut und was böse ist, dann drücke ich aber sofort drauf. Und das ist ja nicht etwas, wo man jetzt sagen könnte, ah, das ist aber abgrundtief schlecht, dass jemand das wissen will.
Ja, also ich lese die schon nochmal anders, weil ich das natürlich so im Zusammenhang eines Vertrauensverhältnisses lese und die Schlange nach der Sündenfallsgeschichte ja doch dann auch die Güte Gottes hinterfragt, sollte Gott gesagt haben und so quasi die Schlange unterstellt ja Gott dann unlautere Absichten, so quasi der will euch einfach von Gott Gleichheit abhalten oder so. Also da sehe ich das Problem, aber
es ist ja nicht radikal böse,
wenn
ein Mensch so sein möchte wie Gott. Das meine ich nur damit.
Ja, und es ist ja auch in der Folge dann, das haben wir ja glaube ich auch besprochen, ist es ja auch nicht so, es wird zwar dann zeigt, wie irgendwo Negativdynamiken in Gang kommen, schon in dieser Urgeschichte, aber es ist ja nicht so, dass der Mensch von dem Zeitpunkt an dann einfach nur noch von Mord und Totschlag beherrscht wird, sondern es ist ja dann doch auch eine Geschichte, in der sehr viel Menschlichkeit noch Platz hat.
Und jetzt will ich ja gar nicht unterschlagen, dass Menschen zu ganz, ganz grauenhaften fähig sind, oder? Ich glaube mittlerweile einfach nicht mehr daran, dass der Begriff des Bösen oder des Schlechten oder so uns da irgendwie weiterhilft. Und zwar deswegen, weil man eigentlich immer fragen kann, was war denn das Motiv dahinter? Und ich glaube, wenn man nach einem radikalen Motiv sucht, wenn man sich wirklich fragt, was ist das Anliegen dieses Menschen, dass er oder sie sowas tut, dann kommt man am Schluss eigentlich meistens auf etwas sehr Kindliches, Unschuldiges.
Ja.
Und zwar wirklich bei ganz, ganz schrecklichen Dingen noch.
Ja, und was es nicht gut macht deswegen. Nein,
es
aber
macht es nicht gut, das meine ich nicht, sondern es ist quasi eine Kategorie, die ein Stück weit jenseits von Gut und Böse ist. Also sogar noch, wer ganz, ganz schreckliche Gräuel verübt ist, wenn man sich dann die Biografie anschaut, oft ein traumatisierter, in sich zerstörter Mensch. Also der macht das nicht aus Freude am Bösen.
An sich.
Sondern, also an sich, oder? Sondern da liegt eine Störung vor. Da ist etwas ganz, ganz schlimm kaputt gegangen, das geheilt werden muss und nicht moralisch korrigiert, das meine ich. Und ich glaube, diese christliche Message, so diese Mainstream-Message, die es gibt, von diesem bösen Menschen, der gefallen ist, die hat sich immer sehr, sehr stark auf das Moralische konzentriert und nicht so stark auf das Therapeutische. Und wenn man sich jetzt diese Jesusfigur anschaut, wenn die jemandem begegnet in den Geschichten, dann geht er ja eigentlich nicht hin und belehrt die mal, was das Richtige wäre, sondern der heilt sie und sagt ihnen, dass sie das von jetzt an nicht mehr tun müssen.
Ja. Stimmt, da ist eigentlich dann oft auch eher dieses Therapeutische im Vordergrund, diese Begegnung, diese heilsame Begegnung. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, wie sehr das auch bis in alltägliche Debatten und in politische Belange hineinreicht, so dieses Menschenbild, das man mitbringt. Also die ganze Diskussion um bedingungsloses Grundeinkommen. Vor 2-3 Jahren hätte ich noch gesagt, ja, das ist der Weg zum sicheren Untergang, weil ja, wenn du jedem einfach Geld gibst, dann wird jeder einfach ein faules Schwein werden und versuchen, das System zu seinen Gunsten maximal auszunutzen. Und inzwischen bin ich so mindestens ambivalent in der Hinsicht, dass ich denke, nee, das könnte man schon mal ausprobieren. Die allermeisten würden wahrscheinlich ihren vielleicht zweifelhaften Motiven nicht nachgehen, sondern etwas Gutes anzufangen versuchen. Und dann gibt's ganz sicher Einzelne, die das System ausnutzen werden, das gibt's immer. Aber ich würde dem viel mehr Chancen geben als noch vor 3 Jahren. Und das hat ganz wesentlich mit dem Menschenbild zu tun.
Oder ich glaube, man sieht es auch so bei Themen wie Erbschaftsstreitigkeiten oder sowas. Dass man immer 2 Möglichkeiten hat, das zu deuten. Man könnte sagen, Mensch, sind die gierig, jetzt zerstreiten die sich in der Familie und es geht doch eigentlich nur um Geld. Aber ich finde das ein bisschen eine ignorante Haltung, weil man könnte ja auch sagen, diese armen Kerle, die haben solche Sorge um ihr Weiterleben, um ihre Existenz, dass sie darum jetzt streiten müssen. Und ich glaube, man kann das gleiche Phänomen einfach anders reframen und plötzlich verliert das Ding seinen Schrecken und wird Gegenstand von etwas, das heilen kann.
Ja.
Hey, aber mal zu meinem Punkt.
Genau, weil, ich wollte dich jetzt auch
jetzt freuen. Du hast mich nämlich auch beeinflusst. Ich habe ja immer gedacht, ich komme in den Himmel und das glaube ich jetzt nicht mehr. Da hast du mich wirklich gekriegt und zwar in einer Predigt, die ich per Livestream gehört habe.
Oh.
Da hast du gesagt, wer kommt in den Himmel? Keiner kommt in den Himmel. Und das hat mich schon ziemlich geflasht. Und ich glaube dir das mittlerweile sogar, dass das ein gutes Bild ist, dass kein Mensch in den Himmel kommt.
Weil, jetzt musst du noch, sonst fangen Leute an, die Predigt zu suchen. Wo hat er das gesagt?
Nein, weil, also deine Pointe war natürlich, und du hast dich da an die Offenbarung gehalten,
ja,
weil der Himmel auf die Erde kommt.
Oder? Ja, genau.
Und für mich ist es ein super Bild, weil ich merke immer, dass ich irgendwo ein Modell suche oder vielleicht könnte ich mittlerweile schon fast sagen, gesucht habe, indem ich das vermitteln kann, dass nichts einfach beim Alten bleiben kann.
Also ja.
Das ganze Furchtbare, was passiert ist mit Menschen, aber auch das Schöne, das muss irgendwo aufgehoben sein. Aber nicht so, dass jetzt irgendwie eine Gottheit einen Zaubertrick macht und das ist dann so alles annulliert.
Mhm.
Es muss seine Bedeutung behalten, aber es muss gleichzeitig auch relativiert werden, also das heißt dann in diese Beziehung zu Gott gestellt werden.
Ja.
Und du weißt ja, ich bin eigentlich schon ganz lange ein Riesenfan von dieser Idee vom Reich Gottes, das liebe ich, ja.
Ja.
Und dein Bild, das du glaube ich, gewonnen hast bei der Lektüre der Offenbarung,
ja,
des Offenbarungsbuches. Das hilft mir dann natürlich, weil du quasi sagst, dieser Ort, an dem das passiert, der ist nicht irgendwo anders, sondern das ist hier auf der Erde. Und das passiert dann, wenn Gottes Reich kommt.
Ja.
Und da kann ich mir dann natürlich schon vorstellen, dass all diese Intuitionen, also dass auch das Tote nicht vergessen ist, dass auch das Ungerechte nicht in dieser Ungerechtigkeit und im Tod bleiben muss, etc.,
ja,
dass all das Platz hat in dieser großen Vorstellung Das gefällt mir.
Ja, genau. Ach schön, das freut mich aber sehr, dass
also ich glaube nicht mehr, dass ich in den Himmel komme, aber dafür glaube ich wieder an den Himmel, Manu.
Ach, ich feiere den Moment. magst du zur zweiten Frage gerade noch was sagen oder du hast
sag ich noch mal.
Du hast wolltest noch drüber reden, was hat uns inspiriert in dem Jahr?
Oh ja. Da habe ich etwas, was mich mega inspiriert hat.
Ja?
Das geht zurück auf die letzte Podcast Folge, die sich noch an diesen historischen Geschichten, was ist seit den 60er Jahren passiert von das Wort und das Fleisch.
Ah.
Also
das ist ein Podcast.
Das ist ein Podcast von Thorsten Dietz,
ja.
Und da versucht er so eine christliche Landkarte zu zeichnen, des Christentums, jetzt so schon auch mit einer globalen Perspektive seit den 1960er Jahren. Und in dieser Schlussfolge, also die haben danach noch mehrere Folgen gedreht, aber in dieser historischen, sagen wir jetzt mal, Schlussfolge geht es dann so drum, was sind denn jetzt Learning Outcomes für heute? Was können wir mitnehmen?
Ja.
Weil irgendwo, also das hat jetzt nicht Thorsten so gesagt, das ist jetzt meine Interpretation, stehen wir in der Bredouille. Das Erfolgsmodell war wahrscheinlich eher das evangelikale Paradigma in den letzten Jahrzehnten, und das können wir ja aber eigentlich nicht wollen. Als menschliche Menschen. und also eben, das hat Thorsten nicht so gesagt.
Das hat der ganz sicher nicht so gesagt.
Und jetzt ist quasi wie die Frage, wie könnte das denn weitergehen und gut gedacht werden? Und da sieht man jetzt, wenn man sich so Landeskirche anschaut, also EKD, aber wir könnten das auch auf die Schweiz beziehen, dann machen diese Kirchen ganz, ganz viel tolle Dinge. Aber irgendwie scheint das praktisch keinen zu interessieren.
Ja.
Und Thorsten hat da ein Beispiel gebracht, das mir völlig einleuchtet. Also man muss wissen, gell, Thorsten findet Sea-Watch 4 super. Und also dieses Boot, wir schicken ein Boot, das Menschen auf der Flucht aus dem Mittelmeer rettet. Und Thorsten sagt dann, naja, das ist ganz toll, dass die Kirche das unterstützt. Das machen Joko und Klaas auch. Also, weißt du, auf ProSieben, oder?
Die beiden.
Joko und Klaas. Die unterstützen das auch. Nur Joko und Klaas machen nicht den Fehler zu denken, dass irgendjemand sich ihre Sendung anschaut, weil sie das unterstützen.
Ja.
Und ich glaube, da trifft er einen wunden Punkt. Von einer Art Kirche, der ich mich eigentlich sehr verbunden fühle. Nämlich so einer Kirche, die wirklich viel Gutes tut und sich die ganze Zeit fragt, aber wenn wir das alles tun, warum kommt keiner? Und ich glaube, dass das daran liegt, dass man eine andere Erwartung hat an das, was Kirche tun sollte oder sein sollte. Genauso wie ich Joko und Klaas zuschaue, egal ob die jetzt Sea-Watch 4 unterstützen oder nicht, einfach weil es mega unterhaltsam ist und einfach super geil gemacht ist.
Ja.
Und ich glaube, bei Kirche müsste Kirche ein Ort sein, wo nicht nur gute Dinge passieren und man gute Dinge tut, sondern wo man über Glauben spricht, wo man Glauben aber nicht nur bespricht, sondern auch erlebt. Also es müsste so ein geteilter Erfahrungsraum von Glaube sein, glaube ich. Also so lebendige Rituale, Verbundenheit in Gemeinschaft müsste erlebbar sein. Ästhetik, Schönheit, Zusammengehörigkeit, all das müsste dort irgendwie dicht erfahrbar sein.
Ja.
Ich glaube, daraus lebt sie, und dass sie dann gute Dinge tut, das kommt dann quasi wie von innen heraus, oder?
Ja, also das war, ich hab die Folge auch gehört, und das ist mir auch hängen geblieben, so, weil ich diese Fehlvorstellung doch auch immer mal wieder angetroffen habe, dass man denkt, wir beteiligen uns an humanitären Projekten, an sozialdiakonischen Initiativen und so.
Wir missionieren auch nicht, oder?
Also, genau, und das Ganze aber in der Hoffnung, dass die Leute dann merken, die machen ganz viel Gutes, ich sollte vielleicht auch mal wieder in einen Gottesdienst kommen.
Genau. Und aber diesen Link gibt's nicht, oder?
Ja, das ist eine fehlgeleitete Erwartung, weil quasi die Gottesdienste oder das Gemeinschaftsleben der der Kirche oder so, muss einen Eigenwert in sich haben. Und die Motivation kann nicht sein, der Leute, ich gehe dahin, weil die so viele tolle Sachen nach außen machen oder so. Wenn schon, dann müsste das, was in der Kirche lebt und hochgehalten wird, dazu führen, dass man an ganz vielen Orten auch gesellschaftlich wahrnehmbar, relevant sich einsetzt. Aber es kann nicht sein, der unique selling point der Kirche kann nicht in Dingen bestehen, die sogar Komiker auch noch unterstützen und auch toll finden. Das ist nicht der Markenkern der Kirche in dem Sinne.
Also du sagst jetzt Markenkern, das klingt dann so abschreckend, aber ich würde wie sagen, es ist halt nicht das, was die Kirche lebendig hält. Also ich glaube, dass eine lebendige Kirche immer solche Dinge tun wird, wie sie Watch
for. Ja.
Und ich bin froh, tut sie das. Und ich glaube, ganz viele Menschen, die sich da engagiert haben, sind echt bewegt davon.
Ja.
Und das finde ich auch super. Man darf es dann, glaube ich, einfach nicht als Marketing-Gag missverstehen. Und das ist mir nochmal so eine Warnung geworden. Und bei vielem, was wir irgendwie planen oder worüber wir nachdenken, kommt mir immer wieder dieses Joko und Klaas Beispiel in den Sinn.
Ja, ja. Aber ich finde das noch, ich meine, das könnte man jetzt natürlich schon noch vertiefen, weil ich habe es jetzt vorhin vielleicht auch gerade missverständlich oder sogar auch teilweise falsch auf den Punkt gebracht, weil ich ja doch, wenn man die Christentumsgeschichte anschaut, die ersten Generationen von Christen, da gibt's ja wirklich bewegende Zeugnisse, außerchristliche Zeugnisse, römische Kaiser und so weiter, die gerade an den diakonischen Werken der Christen, ich sage jetzt mal, die darüber staunend sagen, die gucken ja den römischen, die gucken ja ihren Leuten und den Armen und Bedürftigen, den Weisen und so weiter, besser als das Römische Reich. Und es ist kein Wunder, dass die Leute in den Schoß der Kirche fliehen, weil man ihnen da so gut schaut und eine Menschenliebe beweist, die das Römische Reich bei allen Mitteln dann doch vermissen lässt. Also es gibt ja schon diesen Zug irgendwie, oder ich sage jetzt mal die Attraktivität der Kirche, die sich auch speist nach aus dem, was an Menschenliebe nach außen sichtbar wird. Das gibt's ja schon, diesen Effekt, gell?
Ja, und gleichzeitig haben wir aber gerade in den Landeskirchen einen wahnsinnigen Professionalisierungsschub erlebt, was Diakonie betrifft.
Ja.
Und da sind wir manchmal von außen gar nicht so leicht unterscheidbar von anderen Anbieterinnen und Anbietern, die das auch tun.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt schwierig, dass man einerseits wirklich eine, ich sage das jetzt mal so kalt, eine gute Dienstleistung bringen will. Mhm. Und das ist ja auch Ausdruck von Nächstenliebe.
Ja.
Auf der anderen Seite nimmst du dann zum Teil der Gemeinde eine Erfahrungsdimension weg, vielleicht. Mhm. Oder weil diese ersten Christinnen und Christen, die haben das ja nicht getan, weil sie gedacht haben, ja, ist jetzt mal wichtig, dass wir dem römischen Staat zeigen, dass wir ein verlässlicher Partner sind und das Sozialwesen gut organisieren können, dann finden die uns vielleicht auch toll. Mhm. Sondern die haben das höchstwahrscheinlich wirklich so aus einer Berufung und einem Antrieb gemacht, ohne dass sie gedacht haben, das müssen wir dann bei den nächsten Staatsverträgen, die wir abschließen, aber auch betonen.
Ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, da ist schon ein springender Punkt in der Motivlage, dass ich würde natürlich jetzt das den Kirchen nicht unterstellen wollen, dass das Engagement grundsätzlich einfach Propaganda oder Marketing-Gag ist oder so, aber wenn es ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied, wenn in einer Gemeinschaft selbst so diese Leidenschaft verankert ist, Menschen zu helfen, zu dienen, diese Menschenliebe irgendwie aus der Gemeinschaft hervorgeht, das ist was anderes, als wenn das dann so hochprofessionalisiert einfach über einen bestimmten Anteil der Kirchensteuer wird dann noch Sozialdiakonie bezahlt.
Und lass uns doch da selbst mal ganz ehrlich sein, weil es finde ich jetzt wirklich so einen wunden Punkt, den wir beide ja auch haben. Der gute Paulus konnte ja noch sagen, einfach, dass es euch klar ist, ich kann auch wieder zurückgehen in meinen alten Beruf und Zelte bauen, wenn es sein muss.
Ja.
Also der hatte halt einen Job. Hier muss ich jetzt bei aller Kritik, die ich ernst nehme von dem, was Thorsten gesagt hat, ja auch zugeben, die Kirche ist natürlich ein riesiger Arbeitgeber, der einfach für ganz, ganz viele Menschen zuständig ist. Also wenn du dir vorstellst, was da hochprofessionell und wirklich qualitativ super in Spitälern zum Beispiel oder in Gefängnissen an Seelsorge geboten wird, dann hängen daran auch Jobs und Existenzen.
Ja.
Und da ist man vielleicht dann nicht gleich entspannt, wie wenn man sich auf eine ziemlich mühsame Missionsreise gemacht hat und sich dann irgendwie sagt, du, ich könnte aber auch mal einfach wieder ein paar Zelte bauen.
Ja. Ja, ich und befürchte auch, meine Zelte würde hier, keiner kaufen.
Aber genau, oder? Und jetzt wir beide hier im Podcast-Studio, wir können einfach nur froh sein, dass wir damit kein Geld verdienen müssen. Also das heißt, wir hängen quasi an diesem ganzen System dran, das uns aber gegen außen vielleicht manchmal auch sehr, sehr schwer identifizierbar macht als Kirche, als lebendige Glaubensgemeinschaft.
Mm.
Wir sind ja selbst Teil dieser Professionalisierung.
Ja, ja, absolut. Absolut. Ich würde, eigentlich könnten wir hier gerade das große Fragezeichen anschließen, das wir ins neue Jahr nehmen. Ich mache vielleicht nur in einer Klammer noch zu dem, was mich inspiriert hat. Ich könnte da ganz verschiedene Gespräche anführen, die wir bei Ausgeglaubt in der letzten Staffel hatten. Also Gespräche mit Birgit Mattausch, mit Jay und Gofi und so. Das fand ich super anregend und inspirierend. Da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen. Ein Gespräch mit Christina Bruderek ist mir in Erinnerung geblieben. Sie hat da an einer Stelle, hat sie das so schön gesagt, das war sowieso irgendwie so einfach halt poetisch irgendwie angereichert, dieses Gespräch. Und da hat sie an einer Stelle gesagt, ja, Gott wird deine Geschichte oder unsere Geschichte zu einem guten Ende erzählen. Und das fand ich irgendwie wunderschön ausgedrückt und das ist mir auch hängen geblieben, so diese Idee. Ich bin ja sehr angetan von der Vorstellung, dass wir mit Gott zusammen eine echte Geschichte schreiben, aber auch so diese Hoffnung und Zuversicht, es ist eben nicht einfach eine Geschichte zwischen gleichberechtigten Partnern, die da gemeinsam ein tolles Abenteuer bestreiten, sondern es ist auch eine große Hoffnung darin, dass Gott dann doch noch einmal irgendwo, auch da, wo man es dann selber verkackt, doch noch einmal seine Geschichte mit mir zu einem guten Ende erzählen wird.
So und du meinst es auch so ganz persönlich für dich?
Ja,
und,
das ist mir persönlich sehr hängen geblieben. Und natürlich könnte man das jetzt auch wieder auf die Kirche umlegen und sagen, ja, Gott wird seine Geschichte mit der Kirche zu einem guten Ende erzählen. Und da hängen dann ein paar Fragezeichen für mich dran.
Ja, also für mich hängen ganz viele Fragezeichen an diesem Satz.
Ja.
Gott wird unsere Geschichte zu einem guten Ende erzählen. Was ist mit den Geschichten, die wirklich eine ganz, ganz miese Zwischenbilanz so beim Sterben aufweisen?
Ja.
Gibt ja Menschen, die nicht einfach ruhig und zufrieden nach einem erfüllten Leben die Hände falten und sterben, sondern die zum Beispiel Schreckliches erfahren, bevor sie sterben.
Ja, ja. Also
diese ganze Theodizee-Frage, die da sofort aufkommen kann. Was ist mit den Kindern? Was ist mit den Schwachen, die einfach unterdrückt werden, dann ermordet werden und wie Müll weggeworfen? Und
ja, so. Ja.
Also das, da weiß ich eben, also ich glaube, ich ahne, was sie meinte damit. Und finde das wirklich auch gut. Und es freut mich, es ist ja wieder so was Optimistisches, das war ich ja. Auf der anderen Seite müsste dann erzählen etwas ganz Neues bedeuten als das, was wir uns vorstellen, glaube ich. Also es dürfte nicht so Star Wars-mäßig sein, so à la, es sind zwar ein paar Helden gefallen, aber insgesamt haben wir das Imperium besiegt, sondern die gefallen sind, deren Ende müsste auch gut werden.
Ja. Ja, aber so habe ich das auch verstanden von ihr. Also ich habe das irgendwo von Anfang an wahrgenommen als eine Aussage, als eine Hoffnungsaussage, die irgendwie, also eigentlich eine sehr, sehr schöne Formulierung dessen, was im Christentum eigentlich immer gehofft wurde irgendwo, dass eben Gott auch über die Todesgrenze hinaus irgendwo seine Geschichte mit Menschen noch weiter schreibt oder die, dass die, weil das ist ja für mich völlig offensichtlich, dass die Geschichte vieler Menschen eben auf, in dieser Welt, in diesem Leben kein gutes Ende findet. Das ist für mich, das ist mir völlig vor Augen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand, auch Gott nicht, mir die Garantie gibt, dass meine Geschichte auf dieser Welt zu einem guten Ende kommt, so im Sinne von, dass dann bei der Beerdigung alle sagen, ja, er starb alt und lebenssatt und er hat alles bis hat zum immer Ende gerne seine
Autoreparaturrechnungen bezahlt.
Ja, ja, genau. Nee, also das ist ja, das ist mir ja völlig bewusst und deshalb fand ich das auch sehr tröstlich, sag jetzt mal, über die Todesgrenze hinaus irgendwie dieses Bewusstsein aufzubringen, Gott wird mein Leben, meine Lebensgeschichte irgendwo versöhnlich zu Ende bringen. So, das finde ich sehr schön. Also
wenn du es jetzt so sagst, oder? Versöhnlich zu Ende bringen, da bin ich nahe dabei. Zu einem guten Ende erzählen, weiß ich eben nicht. Und ich will das jetzt gar nicht Christina unterstellen, dass sie das so gemeint hat. Nur die Gefahr, wenn man das jetzt so aus dem Kontext nimmt, ist, dass man verstehen könnte, das, was jetzt für uns noch nicht aufgeht, ist quasi ein Rädchen im großen Getriebe, das dann schon seinen Sinn macht.
Ah, ja.
Und am Schluss kommt alles zu einem Happy End. Also das ist so ein bisschen wie Harry Potter, wo man zunächst denkt, oh nein, warum musste er jetzt sterben? Wie heißt er schon wieder, der Schulleiter, der
Dumbledore?
Warum musste der jetzt sterben? Ist ja ganz furchtbar. Und am Schluss schnallst du, also ich spoilere jetzt nicht, aber es hat dann seinen guten Sinn, oder?
Ja.
Aber das ist nicht mein Bild, das ich aufrechterhalten kann, weil da ist zu viel gestorben und zu viel kaputt gegangen, wo ich finde, nein, das gute Ende, dass das fixen kann, jetzt im Sinne einer Story, das gibt's nicht. Es gibt kein Happy End.
Ja.
Aber was ich mir vorstellen kann, und das geht dann schon sehr in die Richtung von dem, was du sagst, zu einem guten Ende bringen, ist, dass das, was am Ende ist, vielleicht eher so in eine Richtung geht wie ich weiß und dann kommt eine Umarmung. Ich habe es gesehen, ich habe nichts davon vergessen und dann kommt eine Umarmung.
Ja, voll. Und das wäre, also in der Weise habe ich das auch verstanden. Ich bin ja eher allergisch gegen diese auch Theodizee-Versuche, die dann sagen, ja, wir sehen den Teppich nur von unten als irgendwo durcheinander von abgeschnittenen Fransen, aber wenn wir dann mal von oben drauf schauen, dann wird alles seinen Sinn haben und so. Nee, so würde ich das auch nicht verstehen wollen, sondern einfach als eine Hoffnung darauf, dass Gott dann noch einmal vielleicht in einer Art und Weise mir auch begegnet, die das Schlechte, das Übel nicht gut macht oder für sinnvoll erklärt, aber es dann doch noch einmal aufhebt irgendwo in sich so.
Ja, ich glaube wirklich, es müsste so ein Gott sein, der dann das Sinnlose und Schreckliche annehmen und aufnehmen und heilen kann.
Ja,
das müsste, ja,
genau. Aber können wir vielleicht doch von hier die Brücke machen zur dritten Frage, die du gestellt hast am Anfang schon, das große Fragezeichen, das wir irgendwo ins neue Jahr hineinnehmen. Ja. Wir haben uns ja kurz vor dem Gespräch synchronisiert und gemerkt, eigentlich haben wir so ähnliche große Fragezeichen und man könnte die sogar mit diesem Statement verbinden, dass Gott die Geschichte zu einem guten Ende erzählt. Wir fragen uns beide in irgendeiner Weise, wie wird Gott denn die Geschichte der Kirche zu einem guten Ende erzählen? Sag mal, was du von deiner Seite so als großes Fragezeichen da festhältst.
Ja, also ich bin einverstanden mit deiner Formulierung. Mein Ansatzpunkt kommt von einem ganz anderen Ort.
Ja.
Weil theoretisch könnte ich sagen, eigentlich ist mir das völlig egal. Also wenn der die Kirche nicht braucht, um ein gutes Ende zu erzählen, dann macht es halt ohne. Das geht für mich auch, theoretisch. Ich glaube das halt nicht. Und was für mich im Moment wirklich diese Frage jetzt nach Kirche dringend macht, ist nicht diese Selbstbespiegelung mit, was ist unser Job in der Welt oder was sollen wir tun oder weißt du, irgendwie sowas.
Ja, ja, ja.
Also nicht mein Job ist mir unklar.
Ja.
Sondern, dass ich gerade im letzten Jahr, also wir sind in einem Jahr, wo die Impfung kam, das große Heilsversprechen quasi, wir können wieder zurück, wir können wieder Feste feiern.
Ja.
Und ich habe mir wirklich so vorgestellt, jetzt kommt ein Jahr, wo wir alle auf der Straße tanzen und uns betrinken und die Kinder werden das ihren Kindern noch erzählen, das war ein rauschendes Fest.
Ja,
so habe ich mir das gedacht. Und es war ja ehrlich gesagt eher Katerstimmung ohne Party, oder?
Ja, ja.
Und was ich da gespürt habe, ist so, dass etwas fehlt in unserer Gesellschaft, dass Vertrauen, Verbindung, irgendwo auch ein Gespür dafür, dass es etwas gibt, das größer ist als das eigene Freiheitsbedürfnis und der eigene Individualismus, der sich entfalten und ausdrücken muss.
Mhm.
Also irgendwie fehlt diese Intuition und ich glaube, in früheren Gesellschaften hat sowas die Kirche oder die Religion oder ja einfach dieses Religionssystem, was immer das auch ist.
Ja, ja.
Und ganz offensichtlich kann es das nicht mehr.
Mhm.
Also die Kirche wird selbst irgendwie zum quengelnden kleinen Goof, der jetzt Angst hat, dass sie ihre Gottesdienste nicht feiern kann, die darüber meckern, dass man Masken tragen muss im Gottesdienst oder dass da Zertifikate kontrolliert werden sollen. Also der Riss in der Gesellschaft wird nicht durch die Kirche geheilt oder verbessert, sondern geht mitten durch sie durch.
Ja, ja.
Also sie hat diese integrative Kraft nicht mehr. Das ist quasi mein Ausgangspunkt. Und ich frage mich so, was ist das, was an diese Stelle treten wird? Weil ich bin überzeugt, dass es ein mega Bedürfnis gibt nach Verbundenheit, danach gemeinsam nach Lösungen zu suchen und Dinge auszuprobieren und wieder kreativ zu werden und zu hoffen zusammen.
Ja.
Und ich frage mich wirklich, was wird das sein, was da kommt? Also ich bin wirklich so in einer schon fast messianischen Erwartung darauf, dass etwas Nächstes kommt, was uns wieder trägt und verbindet.
Ja, ja. Also ich teile auf jeden Fall die Fragestellung oder auch das Anliegen irgendwo, ja, was wird Kirche sein in Zukunft, wenn diese etablierte, institutionalisierte Form von Kirche immer mehr an Bedeutung und an Anziehungskraft verliert? Also es ist ja sehr wahrscheinlich jetzt auch soziologisch so, dass man damit rechnen kann, in bestimmten Milieus wird sich Kirche im bisherigen Sinn noch hartnäckig halten. Das wird auch in 100 Jahren, wenn die Zombie-Apokalypse jetzt nicht kommt, wird es dann immer noch reformierte und katholische und auch freikirchlich hochreligiöse Christen geben, die sich da versammeln irgendwo, aber das wird immer mehr zu einem Submilieu werden, das jetzt keine wirklich gesellschaftsprägende Kraft mehr entfaltet. Und ich frage mich dann immer, was kommt denn, wie muss man denn Kirche denken in einem postinstitutionalisierten, postchristlichen Zeitalter? Ich war sogar an Tagungen und Konferenzen, die da über Liquid Church und was es da alles gibt, so diese, wo man versucht, Kirche zu denken unter diesen postmodernen Voraussetzungen, alles verflüssigt sich, die Mitgliedschaftsgedanke ist in der Krise, man will nirgendwo mehr in einer Kartei sein oder monatlich einfach per Dauerauftrag Kirchen steuern oder Spenden einzahlen an eine bestimmte Gemeinschaft, man versteht sich so lose verbunden in einem Netzwerk mit Gleichgesinnten, die Ränder sind unscharf und so, und dann unter diesen Voraussetzungen versuchen Kirche zu denken, aber schon Kirche auch irgendwo als etwas Leidenschaftliches mit einer Vision, mit einem Auftrag, mit einer, keine Ahnung, mit einem mit einem, im besten Sinne, mit einem Sendungsbewusstsein oder so. Da, also ich habe vieles gehört, ich habe vieles wahrgenommen, aber so richtig Klick gemacht hat es noch nicht bei mir.
Und ich glaube, das Schwierige ist halt auch, dass wir uns irgendwie daran gewöhnt haben, diese Dinge anhand von Konfessionsgrenzen zu denken. Mm. Also quasi, wer sind noch die Reformierten, wer sind die Katholiken, wer sind die Konfessionslosen, wer sind die Muslime, etc.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, das sind diese Linien, die einfach nicht mehr plausibel sind und nicht mehr funktionieren.
Ja.
Und zwar deswegen, weil der große Gegenspieler, sage ich jetzt mal so, gegen sämtliche religiösen Spielfelder, sind nicht andere Religionen. Sondern das ist eigentlich eine ganz, ganz krasse, große Ideologie, die uns verkauft, dass wir einmalig sind, eine begrenzte Lebenszeit haben, es nichts davor und nichts danach gibt und wir einfach möglichst viel Spaß haben müssen hier.
Mhm.
Und ich bin ja nie dagegen, möglichst viel Spaß zu haben, aber ich glaube, es ist eine Art Spaß, die nicht wirklich Freude macht. Ist nämlich so ein Spaß wie an einer Kindergeburtstagsparty, wo zu viel Programm läuft. Oder was du mal an so einem Hochzeitsfest...
Wollte ich gerade sagen.
Hyperaktive Trauzeugen das Ding organisiert haben und du hast mit keinem Menschen wirklich gesprochen.
Ja. Und du hast
das Essen nicht wirklich genießen können, sondern du bist einfach von Programmpunkt zu Programmpunkt
gehetzt. Du hast den Mund noch voll und konntest dich noch kaum vorstellen, deinem Sitznachbarn. Und dann kommt schon das nächste Spiel und die Reise nach Jerusalem und was da alles kommt. Und
und ein bisschen so kommt es mir im Moment vor, dass wir alle glauben, das ist irgendwie unsere Party. Sie findet nur einmal statt. Schon bald löscht jemand das Licht und wir müssen alles rausholen.
Ja, ja.
Und dabei irgendwie, du sagst jetzt der Sitznachbar, also wir schauen nicht mehr nach links und rechts und sowas wie echte Verbundenheit, echte Tiefe findet eigentlich nicht mehr statt.
Ja.
Und zwar gar nicht jetzt zunächst, dass wir uns nicht auf Gott ausrichten würden oder so, sondern dass wir gar nicht mehr auf die Idee kommen, irgendetwas zu brauchen, was wir uns nicht kaufen können.
Mhm.
Und die Frage ist immer, können wir uns mehr kaufen, als derjenige sich kaufen kann, der mir gerade gegenüber sitzt?
Ja, finde ich eine interessante Charakterisierung der Ausgangslage. Ich kann mich da gut dahinter stellen. Das ist, ich glaube auch diese Idee dann eben, der große Endgegner, das sind nicht irgendwelche Konkurrenten auf dem Feld, auf dem Markt der Religionen. Im Gegenteil merkt
auch
man...
Auch nicht auf dem Markt der Freidenker
oder sowas, oder? Ja, ja. Man merkt, wie diese Grenzen auch immer mehr verwischen oder immer weniger Sinn machen. Das siehst du ja schon daran, dass Reformierte aus der Kirche austreten, wenn bei den Katholiken Missbrauchsskandale publik werden und so. Also das wird gar nicht mehr so wahrgenommen.
Und dass wahrscheinlich Freidenker und normale Reformierte oder Katholiken die Menschenrechte alle total wichtig finden.
Ja, ja.
Und sich auch darauf einigen können. Also die Wertbasis ist es eben auch nicht.
Ja, ja.
Ich glaube wirklich, dass es Menschen gibt im Moment, die diese starke Intuition, dieses Bedürfnis haben nach etwas, nach etwas Echtem, das nicht einfach gemacht ist. Das nicht einfach ein nächstes Produkt ist, eine nächste Dienstleistung ist, sondern etwas, wo man eine tiefe Erfahrung machen kann, wo man etwas erlebt, das nicht einfach darin aufgeht, dass es das nächste entertaining thing ist.
So. Ja, ja, ja. Ja.
Und gleichzeitig glaube ich aber, dass Religionen nicht mehr die Kraft haben, das zu sein. Weil Religionen selbst eigentlich dieser Logik unterworfen sind. Also man macht Mitgliederbefragungen und fragt sich, wie müssten wir uns denn ausrichten, dass wir attraktiver sind, damit wir eure Mitgliederbeiträge bekommen, etc.
Ja, und man könnte da natürlich schon auch, sage ich jetzt ein Stück weit auch selbstkritisch, weil ich ja aus dieser Bubble komme oder diesen Hintergrund auch mitbringe, man könnte natürlich auch einen Großteil dessen, was in den evangelikalen Bewegungen läuft, gut in dieses Framing einpassen und sagen, das ist natürlich schon zu einem rechten Teil, ist das hochprofessionelle, fromme Bespaßung auch der Leute, die sehr viel bietet für die Leute, aber Menschen vielleicht nicht notwendigerweise aus dieser, sage jetzt mal, sehr individualistischen und konsumeristischen Binnenperspektive herausholt, sondern eher noch so, das ist quasi Hochzeitsbespaßung in fromm. Das kann man ja auch haben. Man kann das Leben auch auffüllen. Man muss ja nicht irgendwelche Trinkspiele machen. Man kann auch keine Ahnung.
So langweilige Dinge machen wie Schoki essen.
Du kannst auch Worship Hitparade machen und Bibelquiz oder
weiß ich. Aber letztendlich ist alles immer so ein Durchlauferhitzer, oder?
Ja.
Also es kommt der nächste Event, der nächste Kongress, die nächste Worship Night irgendwie die nächste Party, die irgendwas ist. Und der ganze Trick ist, dass wir nie rausgeworfen werden aus dieser Bewegung, immer das Nächste zu wollen.
Ja.
Und zwar immer ein bisschen mehr. Mhm. Und ich glaube, es stößt eben überall an seine Grenzen. Also ökologisch stößt es an seine Grenzen, wirtschaftlich stößt es an seine Grenzen. Im Moment diskutiert man in der Schweiz darüber, wie man irgendwie die Altersvorsorge, die ja von den Generationen, die jetzt berufstätig sind, überhaupt finanzieren soll in den nächsten Jahren. Also es ist eine Verrücktheit nach dem anderen. Mhm. Wir sind in einer gigantischen Wette gefangen, in der alles wachsen und expandieren muss. Mhm. Alles muss größer werden, alles muss sich steigern. Aber eigentlich weiß keiner mehr, wozu. Und ich glaube nicht, dass Religionen die Kandidatinnen und Kandidaten sind, die die Frage wozu beantworten können. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, das ist echt vorbei. Also keine der bestehenden Religionen wird die Frage nach dem Sinn beantworten. Also das tun sie natürlich ständig, aber es glaubt halt keiner mehr. Aber ich glaube, was Religionen haben, ist diese Kraft, sich quasi aus dem Kreis zu entfernen oder Menschen die Kraft zu geben, sich aus dem Kreis zu entfernen und zu fragen, warum eigentlich das alles? Ist das vielleicht alles ein riesiges Hamsterrad, wo ich da meine Runden drehe?
Mhm. Ja, aber eben was ich halt überhaupt nicht abschätzen kann im Moment oder was mir schwerfällt, mir vorzustellen, ist, wie diese Übergänge vonstatten gehen. Ist es dann einfach so, dass die verfassten Formen von Kirche, die institutionalisierten Formen, landeskirchliches Dasein und so weiter, auch freikirchliches Selbstverständnis, dass sich das einfach immer mehr abschleift oder auswächst irgendwo, dass das immer weniger Leute begeistern kann und nebendran dann irgendwelche alternativen Projekte, Netzwerke aufpoppen oder so? Oder gibt es Möglichkeiten, diese Impulse innerhalb der bestehenden Strukturen irgendwie oder aus den bestehenden Strukturen heraus anzuregen und so? Ich blick da noch nicht so wirklich durch. Und ich habe so das Gefühl, jetzt auch in meiner Wahrnehmung, auch gerade bei Freikirchen habe ich das Gefühl, es gibt ein gewisses Problembewusstsein. Manche Leute versuchen oder manche Verbände versuchen irgendwo so Thinktanks anzustrengen, in denen man überlegt, ja, wie könnte man das denn mit den jungen Generationen, Generation X, Y, Z und so, wie könnte das dann mit den Millennials noch funktionieren und so.
Das können wir gleich lassen, weil das versuchen die Landeskirchen schon seit Jahrzehnten und
so nicht,
oder? Weil die Frage ist ja quasi wieder die in diesem ökonomischen Modell drin, was müssen wir tun, um für die attraktiv zu werden?
Ja, das Problem ist halt, es ist aber wieder eine Frage von, wie sieht denn die Motivlage aus? Es kann auch aus einer puren Verzweiflung oder einem puren Überlebenskampf herauskommen, dass man sagt, ja, wir müssen unsere Zukunft sichern.
Aber weißt du, Manu, es ist doch völlig absurd. Also wenn wir uns jetzt fragen, oh, wie erreichen wir die tollen jungen Menschen, die unsere Zukunft sind? Mhm. Und wir wissen nicht, wozu. Dann sitzen einfach in 20 Jahren die Nächsten hier und überlegen sich, oh, wie erreichen wir die tollen jungen Menschen, die unsere Zukunft sind? Aber ja, oder? Keiner hat eine Ahnung, wo diese Zukunft hingehen soll. Mhm.
Okay, ja.
Sondern nur, wir wollen nicht alleine sein. Ja, die ganzen Altenheime sind voll mit Menschen, die nicht alleine sein wollen, aber es geht trotzdem keiner hin.
Ja, und das wäre ja aber sogar noch eine der schöneren Motive zu sagen, wir wollen nicht alleine sein. Es könnte ja auch einfach sein, dass man die neue Leute braucht, weil man nicht untergehen will oder weil man seine Rente sichern will oder was auch immer. Es gibt ja dann doch auch noch sehr viel, sag jetzt mal,
existenzielle Faktoren.
Ja, existenziell, okay, ja. Aber es gibt ja sehr viele Motive, mit denen man noch sehr viel stärker bei sich selber bleibt, weißt du?
Aber wenn wir jetzt vielleicht dieses letzte Jahr oder die letzten 2 Jahre nehmen, dann glaube ich schon, dass es Trends gibt, die man gesamtgesellschaftlich anschauen kann,
ja,
die eine Richtung zeigen könnten, wohin es ungefähr gehen würde.
Ja.
Also zum Beispiel erleben wir sogar in einem Gremium wie dem Schweizer Bundesrat, aber es ist ja in der deutschen Politik gar nicht anders, also Karl Lauterbach als Stichwort, eine ungeheime Personalisierung von Entscheidungs- und Orientierungsmacht.
Ja.
Also damit meine ich übrigens keineswegs, dass ich irgendwie einen Bundesrat oder Karl Lauterbach oder irgendwer quasi als Diktator gebärdet hätte, der irgendwie entscheiden will. Das meine ich eben gerade nicht,
ja,
sondern die gesellschaftlichen Funktionen wie Medien etc. personalisieren den ganzen Konflikt. Also es gibt dann quasi den Hirten und der muss jetzt sagen, wo es durchgeht,
ja,
in einer völlig unübersichtlichen Lage. Und da gehen die einen mit, die anderen maulen ein bisschen oder warten mal ab, wo die jetzt hingehen. Und alles konzentriert sich immer auf diesen Typ mit dem Stab.
Ja.
Oder, und der tritt dann in unendlich vielen Talkshows und Politsendungen und Nachrichtensendungen auf und erklärt, wie er die Welt sieht und muss eine nahbare, sympathische, bedächtige Figur sein, die gerade keinen Machtanspruch haben will, sondern die Fakten sprechen lässt.
Yeah.
So, oder? Das ist so etwas, glaube ich, was sich da zeigt. Und da würde ich sagen, naja, aber gerade da ist doch eigentlich die evangelikale Bewegung, wenn ich das richtig verstanden und gelernt habe bei Thorsten, ein Avantgarde-Beispiel, weil die hatten das alles ja schon 20 Jahre zuvor und haben gemerkt, dass jeder von diesen Typen irgendwann über die eigenen Füße stolpert.
Ja.
Also das wird halt dann auch nicht sein.
Ja.
Das andere, was wir aber gesehen haben in dieser Zeit, ist diese, ich sage das jetzt mal so, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, aber so diese Mikrovergemeinschaftung.
Mhm.
Plötzlich wird Nachbarschaft wieder wichtig, das Quartier wird wieder wichtig. So der real erlebbare
Nahbereich.
Der wird plötzlich ganz entscheidend.
Mhm.
Und Menschen machen wieder etwas in ihren Pflanzenkübeln und pflegen ihren Balkon oder ihren Garten etc.
Also yeah.
Es geht irgendwie alles wieder zurück auf das, was man steuern kann, wo man wirklich etwas verändern und verschönern kann. Und wenn ich das jetzt auf Kirche übertrage, dann glaube ich, wir werden in eine Zeit kommen, wo so der Ruf nach starken Führungsfiguren noch lauter wird. Also wir brauchen irgendwie einen reformierten Bischof, wir brauchen irgendwie eine reformierte Angela Merkel, die uns sagt, wie es läuft. Wir werden dann enttäuscht werden, weil hoffentlich macht den Job keiner und wenn doch, dann wird es garantiert schief gehen, es geht immer schief. Und danach, glaube ich, wird sich alles auf viel, viel engmaschigere, kleinere Strukturen zurückziehen.
Ja. Yeah.
Das müsste dann so eine engmaschige, kleine Struktur sein, die sich selbst als Teil von etwas Größerem
versteht. Ja.
Und das ist gerade das, was mir fehlt beim Quartierverein.
Mhm.
Weißt du?
Ja.
Also, weil Weil sonst kannst du sagen, nee, also dafür brauchen wir nicht nochmal eine Kirche, dann lieber tolle Quartiervereine, die die Straßen putzen und Spielplätze
einrichten. Ja, ja, eben, wir könnten da, ich glaube, wir könnten da noch lange weiter diskutieren, weil dann muss man ja den Kirchenbegriff dann auch wieder hinterfragen. Was ist denn noch Kirche? Sind denn ja. lose Zusammenkünfte von Leuten, die sich irgendwie im Namen des Glaubens unter die Arme greifen oder was auch immer? Ist das dann Kirche oder... Ja, ja.
Nein, ich glaube wirklich, wir haben das mal an einem ziemlich coolen Punkt gehabt, wo wir über Kirche gesprochen haben. Mhm. Ich glaube, es war in diesem Jahr,
ja.
wo wir gesagt haben, Kirche gibt's eigentlich nur als Wette.
Als Wette,
ja. Dass man sagt, ich möchte einmal dazugehört haben.
Ja.
Ich glaube, wenn man das irgendwie noch so hat als Antrieb, also dass man irgendwie denkt, hey, wir in diesem überschaubaren Kreis, wir schauen aufeinander, wir beten miteinander und füreinander und sind füreinander da und hoffen, dass indem wir das tun, wir nicht einfach Idioten sind, die sich um uns selbst drehen, sondern zu etwas viel Größerem gehören.
Ja.
Das kommen wird.
Ja, ja, genau.
Also eben, diese Reich-Gottes-Idee.
Ja, ja. ja.
Dann glaube ich schon, dass das etwas ist, was sich so leicht nicht ersetzen lässt und was die Welt braucht.
Mhm. Und das ist ein schöner Schlussgedanke. Ich habe eigentlich gedacht, das wird eine ganz kurze Folge, in der wir so ein bisschen noch austauschen und dann...
Es wird nie kurz,
aber wenn wir es denken. Kurz, genau, wenn wir zusammen reden, wird es nie kurz. Aber wir haben uns enorm gefreut, mit euch in dem Jahr unterwegs gewesen zu sein und dieses Jahr auch auf dieser Note abschließen zu können. Wir haben Großes vor im nächsten Jahr. Wir werden starten mit einer Staffel, die sich mit Büchern beschäftigt, mit Büchern christlichen oder auch einfach religiösen, spirituellen.
Religiöse Literatur mit Impact.
Genau, mit Impact. Bücher, die irgendwo eingeschlagen haben, die einen Unterschied gemacht haben. Und wir werden die so ein bisschen kritisch wohlwollend unter die Lupe nehmen.
Freuen also uns. Manu wohlwollend und...
Ja, genau. kommt aufs Buch an. Aber wir freuen uns dann auch wieder mit euch unterwegs zu sein und natürlich eure Feedbacks zu hören, eure Rückmeldungen und Eindrücke und wünschen euch bis dann eine wunderbare restliche Weihnachtszeit.
Genau, feiert frohes Weihnachten. Und rutscht gut in das neue Jahr rüber und auf der anderen Seite warten wir dann mit der neuen Staffel.
Sehr gut. Bis dann. Man hört sich. Tschüss.